Dann können Sie sich wieder bequeme Haltung aussuchen. Ich möchte heute gerne einen Gedanken aus dem letzten Vortrag von Herrn Dake aufgreifen. Nämlich den Gedanken, dass Gesundheit sehr viel damit zu tun hat, seine Mitte gefunden zu haben und dass Krankheit ein Verlust dieser Mitte ist, wo wir wieder verzweifelt danach suchen, rein Medium zurück in die Mitte zu kommen, weshalb wir hier auch meditieren. In unserer Suche nach der Mitte. Da war auch die Rede davon, dass dieses aus der Mitte gefallen sein, dieses Gefühl, mir fehlt etwas zu der Mitte. Früher hat man ja den Kranken sehr schön gefragt, was fehlt dir? Heute fragt man weniger intelligent, was hast du? Die Frage, was fehlt dir, würde sehr viel näher an die Mitte hinführen als die andere. Diese Suche nach dem, was mir fehlt, dass die auch auf der körperlichen Ebene als Sucht, als Krankheit Ausdruck findet. Als Fettsucht, als Magersucht, als Bleichsucht, Fallsucht. Soweit wir diesen alten Begriff heute noch in der Medizin finden. Und nicht zuletzt auf der seelischen Ebene diesen für uns so störenden, gefährlichen Zustand der Habsucht. Wenn wir morgen hier unser Reuegebet sprechen, alle böswirkenden Taten, die ich jemals beging, sind sämtlich entstanden aus uranfänglicher Gier, aus Zorn und Blödheit, dann greifen wir auf diese Grunderkenntnis, die im Buddhismus sehr klar formuliert ist, zurück. Dass die Gier und ihr Seitenverkehr der Situation, der Zorn und auch die Dummheit, die Unwissenheit, Probleme für unser Leid sind in der Welt. Daraus entsteht Leid, böswirkende Taten. Etwas weniger drastisch formuliert könnten wir auch sagen, Vorlieben statt Gier und Abneigungen statt Hass, dieser urteilende Verstand, der bestimmte Dinge unbedingt haben will und andere fernhalten will, sind Ursache für unser Leid. Das ist ja unser Thema, wenn wir hier nicht um Zeitqualität wie in meinem letzten Vortrag, sondern ganz allgemein von Lebensqualität sprechen. Lebensqualität meint leidfreies Dasein. Sich zu wünschen. Glück ist ein Zustand, wo es kein Leid mehr gibt. Wo, wie ich im letzten Vortrag schon erwähnt habe, das Leben in einer gewissen Weise reibungslos funktioniert. Keine Reibung hat. Es ergibt sich einfach das, was wichtig ist, aus dem Moment heraus, spontan, natürlich, nicht erzwungen, nicht weggeschoben. Manchmal erleben wir so selige Zustände, wo die Dinge einfach so auf uns zukommen, wir sie nehmen können, wir sie wieder lassen können und keine Reibung da ist, kein Anhaften, wie man Buddhismus sagt. Ursache für das Leid ist ja dort Dukkha, Durst, die Gier nach dem Leben, das Haben wollen. Und das, wenn wir den Begriff der Unwissenheit oder der Blödheit, wie in unserem Morgengebet etwas sanfter formulieren wollen, dann müsste man sagen, der dritte Grund ist fehlendes Bewusstsein. Denn sie wissen nicht, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ein bisschen wie heute mit den Klammern in der Früh. Kinder, nett gemeint, lustig, sind in guter Stimmung, aber sie haben keinen Überblick über die Ganzheit. Sie wissen nicht, dass ihr netter Spuk da draußen, der ja lustig ist in einer gewissen Weise, möglicherweise gesundheitsgefährdend für manche Menschen sein kann. Und Unwissenheit schützt vor Problemen nicht im Leben. Wir hätten ja immer gerne, dass wenn wir so in unserer eigenen Dummheit und Unwissenheit durchs Leben tölpern, dass es keine Konsequenzen zeitigt. Leider ist es dennoch so, dass wir gerade stehen müssen für Dinge, die wir nicht bewusst machen. Deswegen heißt es ja auch, böswirkende Taten entstehen aus dieser Unbewusstheit heraus. Jede Handlung, jede Tat, die ich in voller Bewusstheit tue, zeitigt offensichtlich, wenn man diesen Spruch, den wir jeden Tag in der Früh sprechen, ernst nimmt, keine bösen Folgen, keine Konsequenzen für andere und für mich, die störend wären, die Leid bringen würden. Aber es ist natürlich leicht zu sagen, wir sollten frei werden von Vorlieben und Abneigungen. Das wäre ja schon ein sehr sanfter, ein entwickelter Zustand, wo es nicht um diese derben Hass und Gier, diese intensiven Gefühle geht, sondern schon die feineren Neigungen, eine Vorliebe für etwas, eine Abneigung gegen etwas. Ist es nicht menschlich, dass wir Vorlieben und Abneigungen haben? Kann man sich das überhaupt vorstellen, ein Leben ohne Vorlieben und ohne Abneigung? Ohne zu urteilen, Bewertungen abzugeben? Es ist ja bei uns auch immer die Angst da, wenn ich nicht werte. Wir sprechen so viel von einem Werteverfall in unserer Zeit jetzt. Wenn ich nicht werte, kann ich mich dann überhaupt richtig verhalten? Stimmig? Brauche ich nicht Urteile, Werte, um den richtigen Weg für meine Verhaltensweisen zu finden? Solange wir nicht in vollem Bewusstsein leben, ist das ganz sicher so. Und deswegen gibt es in allen Religionen auch Hinweise darauf, dass man nur glücklich werden kann, wenn man sich moralisch, sittlich verhält. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Solche Vorschriften kennt man im Buddhismus, in anderen Religionen ja auch. Und die Religionsstifter haben das wohl den Menschen gegeben, weil sie die Menschen geliebt haben und ihnen dabei zu helfen, dass sie nicht leiden müssen, dass sie sich richtig verhalten. Also, da sind schon Maßstäbe gesetzt. Aber es gibt natürlich, wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, einen Zustand, wenn es gelingen würde, einen Zustand zu finden, fern jeder Vorliebe, fern jeder Abneigung, in einem ganz offenen, kindlich offenen Zustand, leeres, jungfräulich leeres Bewusstsein. Dann zeigt die Erfahrung der Leute, die solche Zustände erlebt haben, dass man sich in diesem Zustand, ohne irgendeinen Gedanken zu brauchen, ohne irgendeine Vorschrift zu brauchen, situationsadäquat in natürlicher Spontanität verhält. Keine Frage, ist das richtig, das richtig. So wie in unserem Chorgesang des Zen-Meisters Hakuin, das heißt, wenn nur ein einmaliger Sitz sich vollendet und dann die Folgen erwähnt werden, dann gibt es nur einen Weg, geradeaus hin, keinen zweiten, keinen dritten. Es geht nur für den, der das Denken des Nichtdenkens hat und die Form des Gestaltlosen annimmt, der völlig frei ist, kein irritierter Geist. Es gibt in Qigong zum Beispiel ganz schöne Übungen, wo man mit Naturbildern meditativ die Übung macht. Eine Übung heißt zum Beispiel, im langen, schmalen Fischerkahn über den spiegelglatten See rudern. Und sie dann so ganz weiche, fließende, rudernde Bewegungen, durchflutet, beseelt vom Atem. Das Bild, das Naturbild, was uns da auch hilft, den richtigen Geisteszustand zu finden, ist im asiatischen Denken das, dass man sagt, wenn der See spiegelglatt ist, keine Woge, keine Welle, die sich kräuselt, spiegelt er die Wirklichkeit brillant klar wider. Er ist ein Spiegel für das, was ist, unverzerrt. Ein einziger Stein in den See geworfen, irritiert die Oberfläche so, dass er gar nicht mehr in der Lage ist, Wirklichkeit wiederzugeben. Alles ist verzerrt, Trugbild, wenn wir jetzt in die bewegte Seenoberfläche schauen. Und diese Metapher steht dafür, ein einziger Gedankenstein in den leeren Geist geworfen, irritiert den Geist so, dass er nicht mehr in der Lage ist, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Er braucht dann Hilfsmittel, er braucht dann moralische, sittliche Werte, um sich an ihn zu orientieren. Und da wir in aller Regel als Menschen in diesem Zustand nicht voller Bewusstheit leben, ist es auch gut, dass es solche Regeln und solche Werte gibt. Aber irgendwann mag es dann mal so weit sein, wenn wir in diesen Zustand des Nicht-Anhaftens kommen, völliger Gleichgültigkeit, Gleichmut, Upekka, gleiche Gültigkeit, kein unterscheidendes Bewusstsein mehr, dass wir dann in diesem Zustand voller Bewusstheit ist gleich voller Liebe sind, von der, wie schon häufiger zitiert, der heilige Augustinus gesagt hat, liebe und tue dann, was du willst. Weil dein Wollen dann nicht von einem Ego bestimmt ist, von irgendeinem Gedanken, der kompliziert unterscheidet zwischen richtig und falsch. Das, was wir in der Habsucht, in dem Wirtschaftsdesaster dieser Zeit erlebt haben, ist ja nicht immer böswillig geschehen. Ist ja nicht immer nur aus dieser Gier geschehen. Ich habe selbst in der Beratung, in der astrologischen Beratung, einen Mann gehabt, wo ich mich lange überprüft habe, ob ich ihn überhaupt annehmen will, weil ich nicht wusste, kann ich vorbehaltlos mit ihm in der Beratung umgehen. Der zu den Menschen gehört hat, die durch ihre wirtschaftlich-technischen Tricks Zehntausende von Rentnern um ihre Altersvorsorge gebracht haben. Der dann kam, immerhin seelisch zerstört, finanziell pleite. Und ich sagte, was soll ich tun? Und ich wusste nicht, kann ich offen mit einem Menschen umgehen, der so unsägliches Leid durch hirnige Konstruktion. Na, Professor, ganz gescheiter Mensch. Mit Professoren an Wirtschaftsunis zusammengearbeitet, um irgendwelche Tricks, Dinge zu verkaufen, die noch gar nicht da sind, damit man sie beleihen kann oder was auch immer. Jeder, der fähig ist, auch nur eine Dreisatzrechnung zu machen, hätte ihm sagen müssen mit natürlichem, naivem Verstand, das kann nicht gehen. Aber das sehen wir, was der Verstand auf der irrsinnigen Suche, sehr bewegtes Wasser, auf der irrsinnigen Suche nach der Wahrheit produzieren, zu produzieren in der Lage ist. Nicht böse gemeint, aber er wird die Folgen seines Handelns zu tragen haben. Und er war erstaunlich, dass in diesem Lager so viel Demut möglich ist. Er war kurz vor dem Suizid. Sagt, ich weiß, ich kann es nicht mehr gut machen. Und wenn ich von einer alttestamentarischen Sicht ausgehe, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dann sind meine nächsten 1000 Inkarnationen von Armut geprägt. Von bitterer Armut. Und ich möchte das nicht mehr leiden. Herr, vergib mir. Nur Gott sei Dank ist der Gott, der diese wunderbare Schöpfung führt, ja kein Händler. Er ist ja nicht alttestamentarisch. und fordert an. Er will ja nur eins von uns. Das ist das, was wir hier unter Mühen trainieren. Er will, dass wir bewusst werden. Bewusste Menschen und damit liebende Menschen werden. Und wenn ein Mensch erkennt, demütigst, indem er zur Heiligen Kommunion geht, beispielsweise in der christlichen Kirche, und er spricht es nicht nur, um danach in die Wirtschaft zu kommen, sondern nebenher runter, sondern er fühlt, Herr, ich bin nicht würdig einzugehen unter dein Dach, aber sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Er geht mit dieser Haltung, mit dieser sehnsüchtigen Verzeihung, bittenden Haltung, in dieser reuigen Haltung, tritt er vor das Göttliche. Da gibt es ein Gesetz. Und dieses Gesetz heißt, Gnade folgt immer konsequent auf ehrliche Reue. Dann sagt der Herrgott, kein Problem. Mir ist nur wichtig, dass du diesen Bewusstseinszustand der Einsicht, den du jetzt gewonnen hast, dass du ihn möglichst immer hast und nie mehr so einen Blödsinn machst. Und das ist natürlich jetzt, steht er auf wackeligen Füßen, denn wir sind ja alle Menschen. Und wir merken, wir haben mal einen Tag hier, auch wenn wir da uns bemühen, gerade zu sitzen, wo wir einigermaßen klaren Kopf kriegen. Und es ist so menschlich, dass er in dem Augenblick bedroht durch die Konsequenz seines Handelns einsichtig ist. Aber im nächsten Augenblick rutscht er wieder ab. Im nächsten Augenblick kommt wieder einer, der ihm seinen Geist verwirrt durch eine so logische Konstruktion. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner Rechtsanwaltszeit weiß ich, ich habe als junger Anwalt immer gesagt, ich habe mich bemüht, gut zu sein. Ich habe immer gesagt, wenn man gut ist, kann einem vor Gericht nichts passieren. Und die alten Hasen haben gesagt, vor Gericht ist man auf hoher See allein. Da haben wir gedacht, das kann doch nicht sein. Wofür lerne ich Logik? Wofür lerne ich Denken, Recht, Anwendung von Recht? Wenn ich gut bin, kann ich für meinen Mandanten Wahrheit durchboxen. Heute weiß ich, vor Gericht ist man auf hoher See mit Gott allein. Denn es kann sein, dass die Richterin gerade prämenstruelle Probleme hat. Und ihr Geist so verwirrt ist in dem Augenblick, dass sie nur, dass sie schnell nach Hause kommt. Es ist menschlich, weil sie Schmerzen hat. Ein Vergleich abschließen will, der nicht gerecht ist. Dass sie scheut dafür, ein 25-seitiges Urteil, logisch, sodass es wirklich stimmig wird, abzusetzen. Sie will einfach heim. Sie bittet. Zumal noch mit dem guten Gefühl, in der Rüsterei geht es ja um Befriedung. Ein Vergleich ist vielleicht die friedlichste Lösung. Die Logik ist ein sehr wackeliges Instrument, um das Leben wirklich zu erfahren. Nicht nur Saint-Exupéry weiß, man sieht nur mit dem Herzen gut. Der Kopf ist wichtig, kann uns ein gutes Stück weiterbringen, aber er kann nicht alles erklären. Und schon gar nicht das, die Dimension, in die wir hier eindringen, wenn wir versuchen, von den Anhaften an Gut und Böse, an Vorlieben und Abneigungen, an Hass und Zorn loszukommen. Meditation als diese Praxis der Bewusstseinsschulung, die es ist, hilft uns in die Mitte zu kommen und ist übrigens klinisch lange beobachtet, und mittlerweile auch wissenschaftlich anerkannt, deutlich suchtmindernd, was alle Süchte angeht. Fallsucht, Fettsucht, Magersucht, selbst Magersucht, gefährlich, hier so ein Rahmen. Aber wenn wir wirklich in die Mitte kommen, uns lieben lernen, darum geht es ja, man kann einen anderen Menschen nicht lieben, wenn man sich selbst nicht liebt. Wenn man sich selbst nicht in den ganzen Schmerzen annimmt, geht es nicht. Dann wird es so säuerliches Betschwesterntum. So mit verkniffenem Mund irgendwie Liebe predigen. Uns kann man manchmal leider in Klöstern sehen, und hier wird man ja auch so ein bisschen verstockt, wenn wir hier sitzen. So Man denkt, da wird vom ewigen Leben gesprochen und es riecht so ein bisschen nach Altenheim. Wo ist hier Leben? Und wenn hier jemand reinkommt, mag er auch ein bisschen das Gefühl haben, wo ist hier Leben? Da hat er so schwarze Krähen am Boden da. Der ist auch tot. Und in der Tat sagt Meister Deshimaru, der große Zen-Meister, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der sagt, wenn ich Sazen praktiziere, steige ich in die Grube, um aufzuerstehen danach, voller Kraft und geklärt durch diesen Verzicht auf die Ablenkung im Leben. Also bleibt uns die Hoffnung drauf, dass wenn wir uns immer schön brav hinsetzen, absichtslos, denn auch Absichten sind ja ein Anhaften, sind Vorlieben, und auch nicht zornig auf das, was wir tun, auch nicht wegschieben wollen, der verdammte Sitzperiode, sondern antreten, unseren Job tun, wie wir ihn draußen in der Welt auch tun müssen. Da gibt es auch Tage, die sind nicht so, dass man da hingeht und sagt, heute ist mir danach. Und dann tritt man dort auch an, wie wir hier jedes Mal antreten. Und große Hochachtung für sie. Ich bewundere das. Und es sind ja einige auch, die älter sind. Ich hoffe, dass ich in dem Alter mit der Disziplin und mit dieser Hingabe das noch machen kann, was sie machen. Und ich möchte es machen, bis die Knochen knacken. Aber mein großer Respekt vor vielen, die auch hier, wo ich weiß, sie leiden, sie haben Schmerzen, sie kommen mit Krankheiten. Sie haben hier schon viel hingekriegt, aber es ist trotzdem auch manchmal unerträglich, die sich trotzdem dem stellen. Darin liegt eine Art, sich zu lieben, sich anzunehmen in all dem, was jetzt gerade ist. So wie es ist, so ist es. Und Gott sei Dank haben wir ja diese wunderbare Auflockerung durch die sanften Bewegungen mit der Claudia immer zwischendrin, wo wir ein bisschen aus dem Steifen sitzen, wir in das Fließen reinkommen und der Atem auch wieder ins Fließen kommt. Und wir vielleicht auch wieder ein bisschen Mut schöpfen. Es wird ja jetzt in den nächsten Tagen sowieso für sie immer lockerer und lockerer werden. Da kann man ja fast sicher sein. Obwohl es nichts Sicheres gibt in der Welt. Also machen Sie die Sitzplätze frei, dass wir einen schönen freien Raum haben. Freuen sich auf Tai Chi und auf die wertvolle Zeit, die wir noch vor uns haben.